Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kurbel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.
Willkommen zurück zum einzigartigen MLS-Podcast hier auf meinsportpodcast.de. Wir sind mittlerweile angelangt bei der 154. Folge und freuen uns, dass ihr da draußen mal wieder eingeschaltet habt. Wenn ich wir sage, spreche ich nicht nur von mir, Daniel, sondern auch von zwei wundervollen Menschen am anderen Ende des Discords. Guten Abend, Anne.
Ach, das war aber lieb. Einen schönen guten Abend.
Und guten Abend, Vincent.
Schönen guten Abend.
Und wie seit einigen Folgen kommt mal wieder unsere Tradition zu Beginn einer jeden Folge, das Spielerquiz. Der Spieler, um den es heute geht, ist in Nordamerika geboren. Seine Jugend kann man nicht so viel dazu finden tatsächlich. Sie führt aber zu einem College, beziehungsweise zu zwei. Anders als andere Spieler, wie wir sie kennen, geht sein Weg aber nicht über den Draft, sondern führt in eine komplett andere Liga, welche nicht in Nordamerika liegt. Dort spielt er zwei Spielzeiten für den Verein und wechselt dann innerhalb des Landes zum nächsten Verein. Wiederum, einige Zeit später, verlässt er das Land und wechselt in die Niederlanden, wo er für eine Spielzeit spielt. Ehe er verliehen wird. Danach geht's aber wirklich los mit seiner Karriere, würde zumindest ich sagen. Und zwar wird der deutsche Markt auf die Person aufmerksam. Insgesamt verbringt er in Deutschland 7 Jahre bei 4 Stationen. Welche Vereine das sind, sage ich aktuell noch nicht. Vielleicht später. Die letzte Station seiner Karriere ist ein MLS-Team. Insgesamt ist der Spieler 30 Mal für das kanadische Team aufgelaufen und hat in diesen 30 Spielen 2 Tore erzielt. Wisst ihr, von wem ich rede?
Ein Spieler, der in den USA geboren ist, bis zum College dort war, dann...
Das habe ich nicht gesagt. Ich hatte Nordamerika.
Okay, dann ist er wahrscheinlich Kanadier.
Weil ich habe es gerade gesagt, dass er Kanadier ist. Hättest du mir zugehört?
Nee, du sagtest, er spielte 30 Mal für das kanadische Team, oder?
Nationalteam.
Ah, okay, das kam nicht an. Okay, ein Kanadier, der...
Ich hatte tatsächlich einen Kanadier, der... der halb Niederländer ist, auch Niederlanden gespielt hat, aber er hat halt in Deutschland nur eine Station gehabt. Das fällt er natürlich raus. Boah.
Kannst du die Zeit ein bisschen eingrenzen?
Wie meinst du?
Naja, hat er in den 90ern, in den 2000ern, in den 2010ern gespielt?
Nein, der ist quasi noch einer von den... Das war Anfang der 2000er, begann so wirklich seine Karriere als Profifußballer. Und ich ging 10, 11 Jahre.
Also er ist ziemlich frisch ins Karriereende gegangen. Oder sozusagen so in den letzten 5 Jahren.
Du musst frisch definieren. Ich meine, im Vergleich zu Tom Brady, ist es
ja, cool.
10 Jahrzehnte her. Als für euch da draußen, Tom Brady hat heute sein... zweiten Rücktritt bekannt gegeben. Deswegen der kleine Joke. Nee, ich gebe mal einen kleinen Tipp. Einer der Vereine, bei dem er gespielt hat, war tatsächlich die TSV 1860. Der TSV 1860 München. Also der einzig wahre Verein in München.
Okay, dann glaube ich, weiß es. Ist der aktuell Geschäftsführer beim kanadischen Verein?
Definiere die Frage genauer.
Ja, ist er Geschäftsführer bei einem kanadischen Verein in Kanada?
Eventuell.
Dann, er weiß es nicht.
Dann gehe ich mal.
Wie heißt denn der Verein?
Pacific FC und der.
Anne, halt. Anne, weißt du es denn?
Nein.
Der hat noch bei der alten Dame gespielt. Bei der einzigen Borussia. Die in der Bundesliga spielt, wohlgemerkt. Nicht bei TB, sondern bei Gladbach. Und bei Frankfurt. Und seine Karriere hat er bei der Galaxy ausklingen lassen.
Ich kenne ihn tatsächlich hauptsächlich durch seine Zeit bei München Blau und Gladbach. Ich habe, glaube ich, sogar eine Match-Attacks-Karte von ihm bei Gladbach.
Und seine Position ist Stürmer.
Und ein riesiger
und
Stürmer. Ich glaube, der ist relativ
groß. Jetzt muss ich überlegen, wie ich das am besten rüberbringe.
Er war immer sehr freundlich.
Komm, Vincent, mein Freund. Oder hast du noch einen Tipp?
Ich? Ja gut, du hast jetzt auch diesen Freund-Joke gebracht.
Komm, löst auf, Vincent, sagt den Spieler.
Rob Friend.
Korrekt. Rob Friend. Friend. Cooler Name. War in der Bundesliga tatsächlich, ich würde sagen, nur bei der Borussia erfolgreich. Dann bei der Hertha Frankfurt ging es dann bisschen bergab. Gut, dann war er auch an seinem oder über seinem Zenit. Aber ansonsten ist es eigentlich eine stolze Karriere. Und wie du schon sagtest, aktuell ist er Geschäftsführer von Pacific FC. Anne, kennst du ihn überhaupt? Er war auf dem College, beziehungsweise bei zwei. Und anders als andere Athleten ging er nicht über den Draft. Und ich wüsste nicht, dass es in Kanada Draft gibt.
Mittlerweile gibt es einen für die kanadische Premier League tatsächlich. Habe ich letzte Woche, glaube ich, gesehen auf Instagram, dass die jetzt auch einen Draft, einen Super Draft haben.
Ja, aber das gut, das finde ich dann interessant, weil wie ist es dann mit den Athleten für die Whitecaps, Toronto und Montreal?
Ja gut, die dürfen nur über den amerikanischen Superdraft draften. Der ist ja speziell für die Canadian Premier.
Ja, das ist schon irgendwie witzig. Da gehst du, bist ein super Athlet, kannst eigentlich MLS spielen und das Niveau haben, aber darfst du nicht. Aber wie dem auch sei, wir...
Ja gut, du kannst ja dann an eine amerikanische Uni wechseln oder College.
Ja gut, das stimmt natürlich, aber das machst du eigentlich in den seltensten Fällen, ja. Denke ich jetzt mal. Und ich meine, das ist, glaube ich, eh Ausnahmefall, weil wenn, dann gehst du dann von rein aufs amerikanische College.
Ja, und ich denke mal, wenn du wirklich krass bist, dann haben dich gleich die Scouts von den zumindest kanadischen Teams, drei MLS-Teams, sofort auf dem Zettel, weil die haben ja eh ihre Ausbildungsclubs in der Canadian Premier League und die sind da, glaube ich, mit den Scouts auch sofort am Start für einheimische Spieler. Also wenn, dann bist du da zumindest schnell auf dem Zettel.
Ja, das sowieso. Ja. Wie dem auch sei, reden wir mal über die Transfers. Es war ja in Europa Deadline Day. Heißt, das Transferfenster ist geschlossen und es gab nochmal den einen oder anderen interessanten Transfer, Vincent.
Mhm. Das Transferfenster für die USA ist aber nicht geschlossen.
Da ist tatsächlich noch offen, ja.
Das ist ja gefühlt dauerhaft auf, aber...
Ja, das wollte ich gerade sagen.
Das ist ja,
wann ist das zu?
Das habe ich auch nicht erwähnt.
Also wir werden auf jeden Fall noch so einige Transfers, glaube ich, sehen.
Ja.
Auch aus Europa kommend.
Bestimmt,
ja. Das sowieso, ich meine. Ich fange erstmal an, Vincent. Was ist denn in Europa geschehen?
Also erstmal ein Hot Take von mir. Da Isco ja jetzt nicht bei Union gelandet ist, er geht in die MLS. So.
Anne, wir müssen Sorgen machen über Vincent.
Ich habe nicht gesagt, dass ich es gut finde. Ich habe nur gesagt, es ist ein Hot Take. So. Transfers. Ja, fangen wir mal von hinten an. Chicago hat sich bedient bei einem Franzosen. Ich keine Ahnung, ob der jetzt richtig ausgesprochen wird, aber Arnaud Souquet, würde ich jetzt mal sagen, Rechtsverteidiger, 30 Jahre, spielt bei Montpellier, League One und League Two, also bringt ein bisschen Erfahrung mit. Chicago ist eh ein bisschen wackelig immer hinten, von dem her könnte helfen. Ich sag könnte, weil Chicago. Dann kann man auf alle Fälle Salt Lake erwähnen. Die haben einen Rekordtransfer getätigt oder einen Vereinsrekordtransfer und haben einen 20-jährigen Kolumbianer rechts außen, Carlos Andres Gomez, verpflichtet. Er kommt für umgerechnet 3,50 Millionen Euro, also 3,5 Millionen Euro, von Millonarios FC aus seiner Heimat Kolumbien. Mal schauen, wie er sich schlägt. Auf alle Fälle ein Transfer für die Zukunft mit großen
Potenzial.
Ja, genau. Wiederverkaufswert, whatever. Aber ja, mal gucken, wie er sich schlägt. Ist natürlich noch sehr jung. Kolumbien MLS ist dann, glaube ich, dann schon ein bisschen ein anderes Niveau, wie er sich dann dort zu schlagen wird. In Kolumbien hat er in 20 Spielen 6 Tore, 2 Vorlagen gemacht. Und ich denke, bei Salt Lake ist er da gut aufgehoben. Die sind eh im Umgang mit jungen Spielern, ist das eine gute Adresse, allein durch ihre Jugend. Von dem her denke ich mal, dass das für ihn zumindest eine gute Wahl war, diesen Schritt zu gehen. Und ich denke mal, er wird auch das Geld wert sein. Denkt, was sagt ihr dazu?
Ja, also ich finde jetzt 3,5 Millionen nicht so wahnsinnig viel.
Ja.
Das ist ein junger Spieler, also wenn ich es einem Club wirklich zutraue, dann Real Salt Lake, dass sie da mit ihm umgehen können.
Absolut. Dann haben wir noch einen Transfer von der zweiten Mannschaft des ersten FC Köln. Die haben Gabriel Siegel wieder hergegeben, ich glaube nach einem Jahr. Und er ist zum New York City FC gewechselt. Vor einem Jahr kam er von der Stanford Uni zu der zweiten Mannschaft von Köln. Und geht jetzt den Schritt in die MLS zum New York City FC. 21, Mittelstürmer. Ja, mal schauen, was er so vorzuweisen hat. Ich kann jetzt nicht viel drüber sagen. Die zweite Mannschaft von Köln spielt, glaube ich, Regionalliga in Deutschland. Verfolge ich jetzt nicht so.
Aber gucken wir mal. Also den Transfer fand ich ehrlich gesagt ganz schön wild vom New York City FC. Sie hatten ja diese Woche irgendwie einige. Aber den habe ich ehrlich gesagt nicht verstanden. Sie holen sich da einen Spieler, der quasi noch relativ frisch von der Uni ist. Ein Jahr lang oder vielleicht ein paar Monate länger Regionalliga gespielt hat. Und sie holen ihn sich für ihr MLS-Team. Das wäre in meinen Augen so eine klassische MLS-Next-Pro-Verpflichtung gewesen, dass sie ihn dort erstmal noch ein Jahr einsetzen, um zu gucken, passt das alles soweit? Oder dass sie ihn, gut, was sie jetzt natürlich noch machen können, in die USL verleihen, damit er ein bisschen mehr Profi-Erfahrung noch sammeln kann. Und dann in die MLS, aber also den Schritt finde ich ganz schön merkwürdig.
Ja, ich auch, aber ich gehe halt mal stark davon aus, dass sie ihn trotzdem bei der zweiten Mannschaft im Next Pro einsetzen werden. Weil das, also zumindest habe ich so verfolgt, letztes Jahr ist es ja immer wieder bei so Spielern, die so zwischen MLS und USL immer pendeln, dass die da mal im MLS-Kader waren und dann wieder Pro gespielt haben. Ich denke mal, das wird bei ihm auch so sein, dass er direkt MLS einschlägt oder zumindest regelmäßig spielt. Denke ich, da fehlt schon noch ein bisschen an Erfahrung und allem. Aber mal gucken, vielleicht sehen die auch in dem irgendwas, was keiner sieht. Aber da du ja schon beim New York City FC und Transfers warst, können wir da endlich gleich mal weitermachen. Denn die haben von Philadelphia Matt Freeze verpflichtet. Der Amerikaner mit deutschen Wurzeln ist Ersatztorhüter bei Philadelphia gewesen. An Andrew Blake natürlich kein Vorbeikommen, aber in New York schon. Oder beziehungsweise in New York gibt es eine ganz große neue Chance. Wieso, werden wir dann nachher noch gleich drauf kommen. Aber wird er die Nummer 1 in New York? Was denkt ihr? Denn so viel kann man schon mal sagen, Johnson ist nicht mehr im Verein.
Ja, wie du es gerade schon gesagt hast, Johnson, der eine der besten Keeper aktuell in der MLS ist, hat den Verein verlassen. Sei ihm gegönnt. Ich gehe stark davon aus, dass er jetzt nur neue Nummer 1 wird. Er hat hinter Andrew Blake gelernt. Ist in meinen Augen ein guter Keeper. Das, was man von ihm kennt, ist MLS-tauglich. Und wenn er gefördert wird und das Vertrauen bekommt, was man ihm definitiv geben muss, dann hast du einen super Keeper. Und du holst nicht irgendeinen Ersatzkeeper. Nein, du holst, wie gesagt, einen, den du sofort ins Tor stellen kannst, der weiß, wie es funktioniert und der dein Team auch mal zu dem einen oder anderen Sieg bringen kann.
Und das ist in deinen Augen Matt Freeze?
Ich bin von ihm überzeugt, tatsächlich, ja.
Ich gehe da tatsächlich mit Daniel, weil die Partien, die er gespielt hat, wo Blake ausgefallen ist, war richtig stark. Und für mich ist es eigentlich auch ein Keeper mit 24 Jahren im sehr, sehr jungen, noch jungen Torwartalter, wo man viel lernt, der für mich auch Potenzial hat, Stammkeeper zu werden in der MLS tatsächlich. Mich würde es tatsächlich nicht wundern, wenn New York City FC noch einen besseren Keeper holt, aber dann frage ich mich, wieso gibt man für einen Ersatzkeeper knapp 400.000, glaube ich, waren es aus, wenn man da so viele andere günstig bekommen kann, die als Ersatzkeeper taugen. Weiß nicht, wieso man...
Weil du gehst mit Matt Freeze's Risiko ein, taugt er was, taugt er nichts. Wenn die jetzt sich noch irgendeinen anderen holen, ich sag jetzt mal irgendeinen Veteran oder ich sag Steffen Ausleihen jetzt mal als ganz stupides Beispiel, dann ist natürlich die Frage, wenn der eine floppt, hast du immer noch einen anderen, den du reinschmeißen kannst, weil Matt Freeze hat sich bewiesen, klar, er kann auch floppen. Dann hast du wiederum auf der anderen Seite den Keeper, also das ist ein bisschen Risiko, was sie eingehen, aber das Budget ist in meinen Augen, oder das Budget gibt's her für New York City FC, von daher können sie das machen.
Ja, ist schwierig. Er hat natürlich noch nie eine ganze Saison gespielt, immer nur ein paar Spielchen. Und da hatte der halt sehr gute Bewertungen, auch Stats. Wenn man so auf die Scouting-Portale schaut, sieht's echt stark aus. Ist auch ein großer Keeper, das heißt, er, also von dem her, glaube sein Konkurrent ist Luis Barraza, den einige New York City FC-Fans auch als eventuelle Nummer 1 sehen, aber der ist halt um einiges kleiner. Ja, also mal schauen, ich bin gespannt, wie es raus wird. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass Matt Freeze tatsächlich die Nummer 1 wird. Ich würde es mir tatsächlich wünschen, weil ich ihn sehr gut finde, wie es Daniel schon gesagt hat. Und ja, bleibt spannend, auf der Position zumindest.
Ihr könnt jetzt da draußen mal eure Vorschläge für die neue Nummer 1 bei New York City FC schreiben. Geht ihr mit uns? Seid ihr anderer Meinung? Denkt ihr, Matt Freeze wird floppen oder sogar MVP werden? Weiß man ja nicht. Lasst es uns wissen. Wir machen ein kurzes Päuschen, sind dann wieder für euch da, hier auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Wir sind zurück aus unserer wohlverdienten Pause hier auf meinsportpodcast.de zu unserem MLS-Podcast. Wir haben uns ja eben über die neue Nummer 1 oder neue Nummer 2 bei New York City FC unterhalten. Und um das Ganze abzuschließen, wir müssen uns ja über den neuen Verein von Johnson unterhalten. Vincent, wohin ist der gute Mann
ins gewechselt? Ausland ist er gewechselt. Aber noch immer in der MLS, nämlich zum Toronto FC nach Kanada. Die haben ja auch auf der Torwartposition mächtig durchgemischt. Und ja, dort wird er jetzt die neue Nummer 1 sein. Die Nummer 2 bei Toronto ist damit Thomas Romero, den sie ja auch frisch geholt haben. Und als Nummer 3 gehen sie mit Greg Ratchitsing ins Rennen. Also von dem her für Toronto eine gute Wahl. Mal gucken, ob der Verein dann wieder bessere Tage erlebt. Denn ich finde, die haben auch mächtig zugelegt. Die haben daneben Sean Johnson noch Matt Hedge als Innenverteidiger von Dallas geholt, ablösefrei. Sie haben einen alten Bekannten aus der in die MLS zurückgeholt, auch ein alter Bekannter unter Bob Bradley. Ich meine, ich habe gelesen, er spielt jetzt schon, es ist schon der dritte Verein, den er mit Bob Bradley zusammenspielt, nämlich Adama Diomande. war in Norwegen zuletzt unterwegs, Mittelstürmer. Und glaube in der MLS zuletzt beim LAFC tätig. Dann haben sie noch einen weiteren Innenverteidiger aus Dänemark geholt, Sigurd Rostedt, für knapp 500.000. Und noch einen Linksverteidiger aus der Türkei, Raul Petretta, ist ein Italiener, in Deutschland geboren. Also ja, da hat sich ein bisschen was getan. Und wenn man sieht, von diesen 5 Verpflichtungen sind 4 für die Defensive und ein Stürmer. Das heißt, ja, Toronto hat vielleicht erkannt, dass sie auch eine Verteidigung brauchen, nachdem sie ja vor allem in der letzten Saison diese teuren Stürmer geholt haben. Was sagt ihr dazu?
Ja, es ist halt so ein typisches Toronto-Ding. Toronto kauft immer sehr viel ein, kauft auch gerne sehr teuer ein. Das haben sie bisher jetzt noch nicht gemacht. Und wirft dann zur Hälfte der Saison gefühlt dann trotzdem immer das Konzept über den Haufen, weil sie glauben, dass es nicht funktioniert. Ich weiß noch nicht. Also klar, es ist natürlich besser, dass sie jetzt erstmal die Verteidigung stabilisieren. Mit Johnson haben sie auf jeden Fall einen sehr, sehr guten Treffer gemacht. Das ist in meinen Augen ein sehr schlimmer Abgang für den New York City FC und ein sehr guter Zugang für Toronto. Und bei dem Rest muss man dann schauen. Sie haben ja natürlich auch noch ein bisschen Zeit. Sie haben auch etliche Spieler aus ihrer eigenen Jugend nach oben geholt. Schadet auf jeden Fall nicht. Und dann mal gucken, wie sie sich da zurechtstellen. Schlimmer als letztes Jahr kann es ja fast nicht werden.
Ja, das stimmt. Ja, auf alle Fälle, Jugend habe ich auch heute mal den Kader angeguckt. Sie haben echt viele Jugendspieler oder junge Spieler, die auch schon relativ starken Marktwert haben oder viel gespielt haben letzte Saison. Ist mir gerade zum Halb bewusst worden. Mal gucken, die haben ja jetzt auch ein Jahr mehr Erfahrung, was dann aus denen wird. Und dieser dänische IV, der Rostedt, der war immerhin Stamm-Innenverteidiger bei Brøndby IF, die auch ein bisschen Europa League gespielt haben oder Conference League, also international sogar. Also ja, mal gucken, wie es wird. Aber immerhin, es ist halt noch Bob Bradley Trainer und der ist nicht gerade beliebt bei den Fans von Toronto. Dann, ja.
Die Frage wird aber natürlich sein, Toronto verstärkt sich jetzt auf vielen Positionen, wo sie in den letzten Jahren Defizite hatten, muss man einfach so sagen. Und eine Bob Bradley, seine Aufgabe wird es jetzt natürlich sein, hier, ich habe ein gutes Team, ich bringe sie in die Playoffs. Und entweder er schafft es oder er wird entlassen. Ganz klar, da gibt's keinen Handlungsspielraum, weil sie werden nicht eine weitere Saison mit ihm gehen. Und ich gehe stark davon aus, dass er einer der ersten Trainer sein wird, die in der Saison entlassen werden, weil sie den Erwartungen, die sie haben, und die sind einfach immens hoch. Du hast ihn mit den besten MLS-Keeper, du hast viele weitere gute Spieler, aber sie werden scheitern. Und deswegen wird Bob Bradley einer der ersten Trainer sein, der fliegen wird. Und um noch kurz was zu New York City FC zu sagen, es ist ein kleiner Ausverkauf, habe ich so ein Gefühl. Vor 2 Jahren hat man den MLS Cup gewonnen und 2 Jahre später bist du in meinen Augen nicht Playoffs-reif. Aber ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen.
Ja, mal gucken. Transferphase geht da noch ein bisschen. Dann, die Philadelphia Union hat auch zweimal zugeschlagen. Zum einen kommt von Miami der Innenverteidiger Damian Lowe und von Montreal der Rechtsaußen Joaquin Torres. Torres, meiner Sicht, ein guter Schnapper. Ich glaube, auch für rund 500.000 geholt, bei einem Marktwert von, glaube ich, 2 Millionen. Also von dem her kein schlechter Pick. Und Lowe ist für mich auch ein solider Innenverteidiger gewesen bei Miami. Hat jetzt nicht immer gespielt, hat ab und zu bei Fantasy gut Punkte gemacht. Aber ich glaube, das ist jetzt kein Anhaltspunkt, Fantasy. Aber ja, und Philadelphia kann ja recht gut mit Spielern umgehen, beziehungsweise diese besser machen. Von dem her kann man mal gespannt sein. Dann kommen wir mal zur deutschen Garde, da ist ja auch noch ein bisschen was passiert auf der Seite der deutschen Spieler. Zum einen hat Sporting Kansas City Tim Leibold aus Hamburg geholt, 29-jähriger Linksverteidiger. Wird spannend sein, wie er spielen wird oder wie sie ihn einsetzen, da man mit Ndombele und Ben Sweat auch schon 2 Linksverteidiger hat. Mal gucken, ob einer für rechts vielleicht eingeplant ist von den 3. Aber ein weiterer Deutscher in der MLS. Und dann gab es auch nochmal einen interessanten Transfer bei wem auch sonst, St. Louis. Beziehungsweise die haben erstmal für die zweite Mannschaft einen deutschen Michael Wetzel geholt aus Rot-Weiß Oberhausen, Regionalliga. Soll in der zweiten Mannschaft eingesetzt werden, ist aber für die Zukunft in der ersten eingeplant. Ja, fand ich ganz, ganz spannend, vor allem wie die auf so einen Spieler in der Regionalliga kommen. Er hat amerikanische Wurzeln tatsächlich, aber interessant. Habt ihr zu den zwei Deutschen was zu sagen?
Mit dem Leibold wird sich zeigen. Und hier, der zweite Spieler, jetzt fällt mir gerade der Name nicht mehr ein. Danke. Da weiß ich es nicht. Aber wie gesagt, Tim Leibold ist eigentlich ein solider Spieler, auch ein verlachender Spieler, der ich jahrelang beim HSV gespielt hat, aber jetzt eine andere Station hatte, weiß ich gerade nicht.
Sehr lang davor.
Ja, stimmt, stimmt, beim Club. Übrigens auch toller Verein. Tolles Stadion. Nein, also Tim Leibold in Sporting. Klar, du gehst von Hamburg weg, bist froh, dass du mal vielleicht mal wieder von anderen erfolgreicheren Verein spielen kannst, aber dann geht's dann nach Sporting. Es ist halt, gerade für einen Spieler ist es halt eher nicht so toll, aber ich denke, er macht seine Sache gut und es freut mich, wenn mehr Deutsche in der MLS unterwegs sind.
Über die Wortwahl müssen wir noch ein bisschen reden hier.
Die war gewollt und bewusst.
Was auch gewollt und bewusst ist, sind 3,7 Millionen Euro, die San Jose hingeblättert hat für einen Spieler aus der Bundesliga, wenn wir schon bei Deutschland oder in Deutschland sind. Nämlich Carlos Grueso vom FC Augsburg. Ja, also mich hat's überrascht, dass San Jose mal so viel Geld in die Hand nimmt. Sind ja sonst auch immer sehr sparsam. Defensives Mittelfeld sieht man 20 Nationalspieler von Ecuador. Man kennt ihn vielleicht, also entweder aus der Bundesliga von Stuttgart und Augsburg oder vom FC Dallas, wo er auch mal eine Zeit lang gespielt hat. Ja.
Ich finde das irgendwie witzig, und ich verstehe den Wechsel von ihm eigentlich nicht. Gut, er ist näher an seinem Heimat, wenn man es so sagen kann. Ich meine, Kalifornien, Ecuador, Augsburg, Ecuador.
Das ist ein Unterschied.
Aber der hat mehr oder weniger, so seine erste Profistation war ja Dallas. Dann ist er, glaube ich, nach Stuttgart
dann
gegangen.
Dallas, dann Augsburg und jetzt bitte.
Meinte ich auch, Entschuldigung, pardon. Der war bei Dallas, war in der Bundesliga, geht dann in die MLS und dann wieder in die Bundesliga zu wechseln und dann wieder in die MLS zu gehen. Ist an sich irgendwie witzig. Ich meine, klar, er ist 27 und wenn du die Chance hast, MLS zu spielen und du von Augsburg weg kannst, dann ist dir, denke ich, der Verein egal. Dann gehst du einfach weg aus Augsburg.
Perfekt. Ja, so, den Investorenverein will ja niemand, ne? Ja, also seine Gründe waren tatsächlich, weil bei Augsburg war ja auch Stammspieler, ist einfach Heimweh, oder beziehungsweise er hat sich in Deutschland nie heimisch gefühlt, deswegen ist er auch damals zu Dallas wieder gegangen, wollte halt dann doch den großen Schritt in Europa nochmal probieren, aber er ist nie so richtig in Deutschland angekommen, deswegen dieser Schritt wieder in die MLS zurück.
Dafür habt ihr gutes Geld bekommen, also 3,7 Millionen für Carlos Grueso, für einen guten Bundesligaspieler, das ist
voll okay, ja. Tatsächlich, weil im Sommer wäre sein Vertrag dann auch ausgelaufen, meine ich, und von dem her kann man das gut mitnehmen.
Kann ich mir nicht vorstellen. Dann kriegst du, glaube ich, keine
3,7 Millionen. Nee, im Sommer 24, glaube ich. Was.
Ja. Achso, da, ja, dann, das kann.
Oder war es im Winter 23? Ach, ich weiß es nicht mehr. Zumindest, er hat noch über ein Jahr Vertrag gehabt, aber ist ein gutes Geld, den du bekommst, und von dem her passt es. Und ja, wenn wir schon in Bundesliga sind, ist auch ein Ex-Bundesligaspieler in die MLS gewechselt, der zuletzt aber bei Leeds United unter Vertrag stand. In Deutschland war er, oh, jetzt lass mich nicht lügen, also er war für Kaiserslautern unterwegs tatsächlich. Und mir fällt es jetzt gerade nicht mehr ein. Ist 32 Jahre alt, ist Pole, zentrales Mittelfeld und er hört auf den Namen Matthäus Klich. Kommt als Designated Player zu DC United und Wayne Rooney. Den kennt man ja bestimmt noch vom Namen aus der Bundesliga. Genau, Wolfsburg und Kaiserslautern war es. Was sagt ihr zu diesem Transfer? Diese Wahl, ihn als DP aufzustellen? Premier League erfahren, war er, glaube ich, auch Kapitän mal bei Leeds, wenn ich mich nicht täusche. Irgendwelche Worte dazu?
Ja, also ich bin mir da noch nicht ganz sicher, ob das dann so passen wird, wie man sich das vorstellt. Aber wenn ich ehrlich bin, das passt einfach so gut in die Art und Weise, wie DC United zuletzt Verpflichtungen gemacht hat. Also bei denen wundert mich einfach gar nichts mehr. Und es würde mich auch nicht wundern, wenn er dann in spätestens einem Jahr sagt, ciao, ich bin weg. Mal abwarten, ob das tatsächlich so funktioniert, wie sie sich das vorgestellt haben. Sie kaufen halt zurzeit sehr gerne teuer ein und dann passt es aber gar nicht so richtig alles.
Ja. Ja, mal gucken. Wer auch teuer eingekauft hat, ist der Charlotte City FC. Nämlich 6 Millionen haben sie für einen Argentinier, einen 27-jährigen Mittelstürmer hingeblättert. Enzo Copetti von Racing Club kommt er. Kann ich jetzt nichts dazu sagen, außer dass er viel Geld kostet und in Argentinien gute Tore geschossen hat, viele Tore geschossen hat. Also wenn er das dann so auch in Charlotte macht, dann passt das. Für Anne gibt's auch erfreuliche Neuigkeiten, denn ein alter Bekannter kehrt jetzt nun fest zurück, nämlich Kyle Duncan. Er war ja, glaube ich, letzte Saison schon ausgeliehen an den Red Bulls und ist ja jetzt fest ablösefrei wieder zurück in die Heimat gewechselt. Und ich glaube, du bist recht zufrieden damit, oder?
Ja, also er war auch in der letzten Saison okay. Jetzt muss man mal gucken, dass er sich dann da vernünftig einpendelt. Da gab es so hin und wieder ein paar Ausrutscher, die sollten dann jetzt hoffentlich nicht mehr sein. Aber er ist erstmal soweit solide und dann passt das auch. Aber es gab dafür ja noch einen anderen Abgang, der noch viel schöner war.
Dann hau raus.
Es gab jetzt ja in den vergangenen Jahren einen Spieler, gut, es gab zwei Spieler, über die ich nicht gerne positiv sprach, weil es nicht viele Möglichkeiten gab, über sie positiv zu sprechen. Der eine ist immer noch da, aber der ist auch billig quasi, also er ist sehr günstig, von daher kein Problem. Der andere hatte allerdings einen DP-Vertrag und war halt sehr teuer, hat halt nur nicht funktioniert, so wie er funktionieren sollte. Und dementsprechend bin ich da sehr glücklich, weil es ist nämlich tatsächlich Patrick Klemala, der die Red Bulls endlich verlässt. Man hat endlich ein Team gefunden, was ihn aufnimmt. Er wechselt nach Israel und es scheint sich bei ihm kein richtiges Glück einzupendeln, weil schon nach wenigen Tagen ist in seine Wohnung eingebrochen worden. In Israel. Also da fängt es jetzt nicht so richtig gut an.
Geil.
Vielleicht hat er dort auch mehr Erfolg. Er hat jetzt vor kurzem auch ein Interview gegeben, was ganz interessant war, weil er dort auch so ein bisschen reflektiert, was in den letzten 2-3 Jahren so ein bisschen das Problem war. Er kam mit dieser Spielweise, die Red Bull Teams natürlich auszeichnet, also dieses hohe Pressen, kam er gar nicht so richtig zurück oder zurecht. Und er wollte immer am liebsten quasi perfekt gespielte Bälle auf sich haben, damit er dann die Tore machen kann. Das funktioniert in dem Spielsystem dort nicht. Deswegen hat es eben auch nicht so funktioniert, wie man sich das gegenseitig erwartet hatte. Vielleicht klappt es in Israel mehr. Mal abwarten. Aber die Red Bulls haben ja diesen großen Kostenpunkt weggeschafft. Und die Fans sind ganz zufrieden damit.
Ja, damit spielen wir nur das Beste, dem Patrick Klemala. Ich meine, schlecht ist er nicht. Nur er hat halt einfach nicht in das System gepasst. Und das ist halt nicht gut, weil wenn es bei 10 Spielern funktioniert und bei einem nicht, stellst du nicht das System um.
Ja, und also man kann ja eigentlich schon von einem doch relativ teuren Spieler erwarten, dass er mit der Zeit irgendwann lernt, mit so einem System auch umzugehen. Das hat bei ihm halt nie funktioniert. Ja,
kannst du erwarten, hat er nicht gemacht.
Ja, genau, und das ist halt, dazu kommt natürlich auch, dass er, warum war er bei den Fans auch so unbeliebt? Jetzt nicht nur, weil er nicht die Tore gemacht hat, die man von ihm sich gewünscht hätte, sondern eben auch, weil sein Umgang mit den Fans oftmals sehr konfrontativ war und das dann natürlich auch nicht dazu hilft, in irgendeiner Art und Weise da ein gewisses Standing zu bekommen. Von daher ist es jetzt ganz schön für alle Seiten, glaube ich, dass er dann da weg ist. Obwohl seine Frau, ich glaube, er hat frisch geheiratet, offensichtlich noch nicht so überzeugt ist oder es noch keine Papiere für Israel hat, weil sie ist noch in New York unterwegs.
Die shoppt noch mal kurz die ganze Video leer.
Na, jetzt muss sie ja, noch jetzt muss sie umso mehr shoppen, weil in der Wohnung in Israel ist wahrscheinlich nicht mehr so
stimmt.
Viel.
Schatz, bring Klamotten mit.
Ja, dann hätte ich gesagt, machen wir es noch kurz, dann werden wir durch mit den Transfers. Die Rapids haben noch dreimal zugeschlagen. Einmal Connor Ronan, 24-jähriger zentraler Mittelfeldspieler von den Wolverhampton Wanderers, für knapp 500.000. Dann haben sie noch in der Innenverteidigung einen Dänen, auch von Brøndby, geholt. Andreas Maxö für 650.000. Und dann noch einen Australier mit Alex Gersbach, der kommt von Grenoble Foot oder Faux, für 300.000, Linksverteidiger 25. Also die Rapids haben ein bisschen nachgerüstet, ich glaube jetzt keine so großen oder bekannten Namen, aber durchaus gestandene Spieler mit Erfahrung. Genau, ganz interessant. Dann Orlando, finde ich, hat auch einen spannenden Transfer getätigt, nämlich in der isländischen Liga haben sie Dagur Dan Thorhallsson verpflichtet, 22 Jahre jung, zentrales Mittelfeld. Auf den bin ich gespannt, wie er performen wird, weil isländische Liga, MLS ist schon ein guter Unterschied. Und ja, ob das so dieser nächste isländische Star wird, mal gucken. Dann gab es noch einen neuen interessanten Transfer bei Houston, die für 1,5 Millionen Euro beim FC Metz in Frankreich shoppen waren, nämlich den Marokkaner Amine Bassi, 25, offensives Mittelfeld. Ein ganz interessanter Spieler, der in Frankreich gute Stats hat, solide Stats. Auf den bin ich tatsächlich ein bisschen gespannt. Soll ein guter Techniker sein. Und dann zu guter Letzt, der letzte Transfer, so von den bekanntesten, die heute waren, ist bei Inter Miami. Die haben sich nämlich den ukrainischen Innenverteidiger von Shakhtar Donetsk geholt, 31 Jahre, Sergei Krytsov. Ich spreche ihn bestimmt falsch aus. schwierig mit so wenig Selbstlauten im Nachnamen. Aber ja, die tun da auch ein bisschen was für die Defensive. Und Daniel, Ann und ich müssen noch über dich reden. Du verheimlichst uns da etwas ganz Großes. Du laberst uns hier Woche für Woche voll, dass du Bankdrücker bist. Und jetzt da bist du plötzlich MLS-Torwart bei San Jose. Was ist da los? Wieso hast du uns das verheimlicht? Ja.
Bitte was?
Du bist für 600.000 von International zu San Jose gewechselt.
Ach, der Daniel, ja, es tut mir leid, in Wirklichkeit bin ich Brasilianer.
Ja, und Torwart anscheinend und kein Bankdrücker, sondern relativ guter Keeper.
Ja. I prefer not to speak, because if I speak, I'm in big trouble. du hast aber, glaube ich, einen Transfer vergessen. Ihr könnt mich gerne steinigen, wenn dem nicht so ist. Der außerhalb der MLS stattgefunden hat.
Ja, ich habe eine Vermutung, was du meinst.
Leeds, ach so, United.
Ja.
Beziehungsweise die Außenstelle des Houston National Teams, welche in England stationiert ist, beheimatet nun den weiteren US-Amerikaner. Weston McKennie ist dorthin gewechselt. Ex-Schalker, Ex-Spieler von Dallas, war, glaube ich, zuletzt bei Juventus Turin und spielt jetzt für Leeds.
Mit seinem Kumpel Tyler Adams zusammen, die sich ja seit Adams frühester zusammen. Jugend und kennen. Und
Trainer, wie heißt er?
Jesse Marsh.
Danke, Jesse Marsh.
Und Aronson,
ist
ja
ist eine gute Kombi. Stimmt, der Brandon Aronson hätte ich jetzt fast vergessen, aber ich wusste, da gab's doch einen. Ist nur die Frage der Zeit, bis die auf Zach Steffen aufwachsen werden.
Zach Steffen auf jeden Fall und Clark fehlt ja auch noch. Der hat ja.
Ja.
Bei stimmt. Leipzig wird er ja noch nicht spielen. Vielleicht haben sie Interesse, ihn zu holen. Caden Clark.
Ricardo Pepi soll ja auch interessiert sein, in die Premier League zu wechseln. Der kann da dann auch kommen für ein gutes Sümmchen.
Ricardo Pepi. Ja, ich denke, ich kriege es doch voll. Und dann werden sie Premier League-Sieger.
Wäre mal eine neue Underdog-Story auf alle Fälle.
Habt ihr noch was?
Nö. Ja, doch.
Naja, doch.
Doch. Ja, Anne, ich glaube, du willst selber
sagen. Eine Sache gibt's da. Das US Men National Team hat ja jetzt zwei Freundschaftsspiele gehabt, die an sich jetzt nicht wirklich relevant waren. Allerdings gab es dort mehrere Spieler, die das erste Mal im US Men National Team waren. Man hat natürlich das war natürlich nicht die A-Mannschaft, die da unterwegs war, sondern quasi, in Anführungsstrichen, die B-Mannschaft. Heißt also, nicht diejenigen, die bei der WM dabei waren, weil die natürlich gerade mit ihren Teams in der Regel in die Saison starten, in der Saisonvorbereitung sind oder gar schon wieder spielen. Allerdings ist da ein Spieler dabei, der für uns wahrscheinlich noch am ersten mit interessant ist. Nämlich Julian Gressel hat sein Debüt in der US-Nationalmannschaft gefeiert und durfte in beiden Spielen teilnehmen.
Also ich fand es tatsächlich, also Glückwunsch an der Stelle nochmal, sehr cool. Und darauf hat er ja auch jahrelang hingearbeitet und jetzt dieser verdiente Moment. Und ihn im US-Trikot zu sehen, ist schon irgendwie verrückt, fand ich, weil man ihn ja so als deutschen Spieler, als Deutscher den Sprung vom College in die MLS geschafft hat und dort auch vor allem in der Atlanta-Zeit bockstark war. Und ja, ihn jetzt so im US-Trikot zu sehen, ist schon special irgendwie.
Müssen wir jetzt eigentlich Angst haben, dass Leeds ihn abwirbt?
Wir werden es sehen. Ich meine, vielleicht kämpft auch St. Louis damit. Ich meine, er ist ja immer noch irgendwie im Herzen ein Deutscher. Von daher, aber einen von beiden würden sich sicher schnappen. Und was ihr euch schnappen dürft da draußen, ist jetzt was zum Trinken. Denn wir machen nochmal ein kleines Päuschen und haben dann gleich für euch eine Überraschung. Bleibt dran, hier auf meinsportpodcast.de. Willkommen zurück hier auf meinsportpodcast.de. Und ich habe es gerade schon angekündigt, wir haben eine kleine Überraschung für euch. Und zwar ist es mal wieder nach, ich glaube, über 50 Folgen an einem Zeitpunkt für ein kleines Interview. Ich würde vorschlagen, unser Gast stellt sich mal selber vor. Willkommen ja, zum Podcast.
Ja, sehr gerne. Vielen, vielen Dank. Mein Name ist Rami Khatid. Ich komme aus Frankfurt, ich bin 22 Jahre alt und ich bin jetzt schon seit 4 Jahren in den USA und spiele hier College Soccer. Ich bin zurzeit bei der Life University, das ist eine Uni in Atlanta und habe hier wirklich eine überragende Zeit und verbinde Studium mit Fußball, was wirklich wie ein Traum ist und ich freue mich wirklich sehr, hier zu sein heute.
Okay, ich würde mal gerade eine erste Frage in den Raum werfen und zwar: Du bist ja für dein Alter relativ jung und hast ja auch eine Agentur für junge Spieler, die, wie du natürlich auch, den Schritt in die USA wagen möchten. Wie kam es dazu, dass du selber sagst, ich gründe jetzt eine Agentur?
Genau, das ist eine sehr gute Frage. Und zwar bin ich 2019 in die USA gegangen und hatte damals auch mit einer Agentur zusammengearbeitet. War auch so an sich erfolgreich. Also ich habe eine Uni gefunden, von daher kann ich mich nicht zu viel beschweren, aber ich habe schon so ein paar Teile gesehen, wo ich mir dachte, okay, da könnte es schon hier und da besser sein. Und ich war dann tatsächlich bei meiner alten Uni in Nebraska, in Omaha, das war die Bellevue University. Da war ich mit einem anderen Deutschen zusammen, der aus Mainz-Kastell kommt, was ungefähr 10 Minuten von mir entfernt ist. War ganz lustig, weil wir kannten uns gar nicht und haben uns dann in Amerika getroffen, obwohl wir so 10 Minuten voneinander entfernt leben. Auf jeden Fall hatten wir dann zusammen die Idee gehabt, hey, warum machen wir nicht auch so eine Agentur auf? Weil uns das eigentlich schon beides relativ viel Spaß gemacht hat. Wir kannten den Prozess und alles. Allerdings kam dann Covid ungefähr ein halbes Jahr später. Und es hat sich dann so ergeben, dass sich das alles ein bisschen gezogen hat. Er hat sich dann da tatsächlich dafür entschieden, nicht nochmal in die USA zu gehen. Auch Covid als Grund. Und er hat dann in Deutschland ein duales Studium angefangen, hat dann auch gesagt, okay, das mit der Agentur ist jetzt doch nichts für mich. Ich habe das Ganze dann einfach alleine durchgezogen, weil ich mir dachte, ich finde das eine super coole Idee und würde es auf jeden Fall gerne machen. Und das war dann nach meinem zweiten Jahr in den USA war dann alles fertig. Also ich habe mir alles aufgebaut, hatte dann die Webseite fertig und dann ging der Lernprozess eigentlich erst so richtig los, weil es dann wirklich praktisch war. Und wie gesagt, also mein einer der Gründe war, weil ich halt gesehen habe, dass es Teile gibt, die man definitiv verbessern könnte. Und ich sah da sehr, sehr viel Potenzial drin, sehe ich auch immer noch. Und was ich dann dazu noch ansprechen könnte, ist der Punkt, ein Netzwerk aufbauen. Es ist etwas, was ich in den USA sehr gelernt habe. So habe ich zum Beispiel auch den Simon Wieschemann kennengelernt, der ja auch hier im Podcast war. Und zwar hatten wir gegeneinander gespielt. Dann festgestellt, dass wir beide aus der Nähe von Frankfurt kommen und seitdem sind wir gute Freunde, was wirklich ganz lustig ist. Und so lernt man halt in Deutschland, in den USA Leute kennen und man erweitert sein Netzwerk. Und somit habe ich gelernt, okay, dein Netzwerk ist so powerful. Und ich will den Leuten dabei helfen, also ich will den Spielern dabei helfen, die rüberkommen in die USA. Ich will ihnen dabei helfen, so ein Netzwerk aufzubauen. und es ihnen einfach leichter machen, Kontakte zu knüpfen. Und das war so einer der Hauptpunkte, die ich gemerkt habe, okay, da legt irgendwie keiner so wirklich Wert drauf. Plus, man ist immer so ein bisschen alleine gelassen. Auch eine Sache, worauf wir uns halt fokussieren, ist halt, okay, wir helfen den Spielern in die USA zu kommen, aber wir helfen ihnen auch dort Fuß zu fassen. Also wir lassen sie nicht einfach komplett alleine. Wir helfen ihnen mit Fragen, mit Problemen. Wir teilen auch deren Erfolge. Und so baut man halt eine persönliche Beziehung auf. Das ist etwas, was ich nicht so wirklich hatte. Und mir so jetzt aufgebaut habe für andere Leute. Und ja, das war so die kurze Geschichte dahinter, würde ich mal sagen.
Welche Agentur, zuerst mal vielen Dank für deinen Input. Welche Agentur war das denn? Also möchtest du die nennen, die jetzt, über die du in die USA gekommen bist?
Ja, klar, das kann ich gerne machen. Also es war die Agentur, die hieß Sports Scholarships. Wie gesagt, hab da jetzt auch nichts Schlechtes zu sagen. Die haben mir eine Uni gefunden, wofür ich dankbar bin. Wie gesagt, ich habe ein paar Gebiete gesehen, wo ich gesagt habe, okay, das könnte ich vielleicht sogar noch besser machen. Und das setze ich halt jetzt selber in die Tat um, aber an sich habe ich jetzt auch nichts Schlechtes über die Agentur zu sagen, von daher habe ich kein Problem, den Namen zu nennen.
Ich glaube tatsächlich, ein Kumpel von mir ist auch über Scholarships zu seinem Sportstipendium gekommen.
Ja, also wie gesagt, es ist auch nur...
Ja, es gibt ja viele, wir haben ja auch schon mit
Barubi
Sport telefoniert, sage ich schon, Kontakt gehabt.
Und deine Agentur heißt ja Rotana Sports USA.
Genau.
Genau. Und was ist dann so, sagen wir mal, hier würde jetzt jemand zuhören, der sich denkt, potenziell ja, will ich auch machen. Später, wenn ich so fertig bin mit der Schule, in die USA, mein Sportstipendium, dort Fußball spielen an der Uni. Was für Anforderungen müssen denn diese Leute mitbringen oder potenzielle Bewerber? Was braucht man denn, um dort sich bewerben zu können?
Oh, auch eine sehr, sehr gute Frage. An sich gibt es ja keine schwarz-weiß Antwort, sondern fußballerisch gesehen sollte man schon auf einem relativ guten Level gespielt haben. Man sagt so ungefähr, wenn man aus der Jugend kommt, also U19, sollte man schon so in der Verbandsliga, Landesliga gespielt haben. Also kommt auch ein bisschen auf das Bundesland drauf an. Im Herrenbereich sollte man auch schon, also muss man jetzt nicht unbedingt Oberliga gespielt haben, ist definitiv hilfreich, aber wenn man eine Liga unter der Oberliga gespielt hat, das reicht aus. Gegebenenfalls auch noch eine Liga darunter. Es gibt da wirklich verschiedene Faktoren, die da mit ins Spiel fallen. Zum einen braucht man halt ein Highlight-Video, wobei wir auch helfen, ein Highlight-Video zu erstellen. Das Einzige, was man dafür braucht, sind halt Szenen. Und in Deutschland ist es leider nicht gang und gäbe, dass jedes Spiel gefilmt wird, wie das hier in den USA ist. Von daher ist es auch oft so der Fall, okay, jetzt muss man ein Elternteilspiel filmen. Und wenn du da ein Top-Highlight-Video zusammen hast und man sieht, okay, der Junge oder das Mädchen kann kicken, dann ist das schon mal sehr hilfreich und kann gegebenenfalls auch eine etwas niedrigere Liga wettmachen. Wobei es aber schon der Fall ist, dass umso höher du spielst, also umso höher deine Liga, umso besser sind deine Chancen, fußballerisch gesehen. Es gibt ja auch verschiedene Höhen von solchen Stipendien. Also nicht jeder bekommt ein Vollstipendium. Andere bekommen vielleicht nur 60% vom Studium bezahlt, was auch eine Menge Geld ist. Aber da kommt es halt drauf an, okay, habe ich jetzt in einem NLZ gespielt für mehrere Jahre, okay, dann kann ich vielleicht auch mit dem Anspruch reingehen, dass ich ein Vollstipendium bekomme. Wenn ich jetzt eher in unteren Ligen unterwegs war, dann wird die Wahrscheinlichkeit, ein hohes Stipendium, wie zum Beispiel ein Vollstipendium zu bekommen, etwas niedriger. Akademisch gesehen sind die Voraussetzungen, also die Top-Voraussetzungen sind Abitur. Das heißt, wenn du ein Abitur oder ein Fachabitur hast, dann hast du akademisch gesehen die besten Voraussetzungen. Allerdings ist es tatsächlich auch möglich, mit einem Realschulabschluss in den USA zu studieren. Und zwar mit dem Umweg Junior College. Ein Junior College ist ein College, das 2 Jahre lang geht. Und man kann dort ein Associate's Degree bekommen. Und mit diesem Associate's Degree kann man weitergehen an eine normale Universität und dann nochmal dort 2 Jahre verbringen und dann hat man seinen Bachelor. Also mit so einem Umweg kann man sogar mit einem Realschulabschluss in Amerika studieren.
Sehr cool.
Wenn du jetzt gerade einen Realschulabschluss erwähnst, empfiehlst du das auch? Oder sagst du eher, Leute, macht euer Fachabitur in Deutschland, danach könnt ihr immer noch in die Staaten gehen?
Es kommt ein bisschen auf den auf den Fall an, würde ich mal sagen. Generell sage ich schon, wenn du das unbedingt machen willst, dann gerne, ich helfe dir dabei, aber ich sage schon in der Regel, mach dein Fachabi hier oder mach dein Abi hier, weil dann hast du einfach mehrere Möglichkeiten, auch später dann in die USA zu gehen, weil du musst halt nicht diesen Umweg mit dem Junior College gehen. Junior College an sich ist nichts Schlechtes, also es gibt wirklich Top Junior Colleges, die fußballerisch auf einem hohen Niveau sind, die auch coole Facilities haben und alles, aber du hast einfach mehrere Optionen, dich dann auch nochmal in Deutschland auf das Ganze vorzubereiten. Das bedeutet, du kannst mehr Videos sammeln, du kannst dich generell auf das Abenteuer USA einstellen. Von daher sage ich schon, okay, wenn du die Möglichkeit hast, mach das Abi in Deutschland. Wenn du es aber unbedingt willst und du willst das jetzt durchziehen, dann kannst du den Umweg über Junior College sehr, sehr gerne gehen und das ist auch kein schlechter Weg.
Ja, das klingt schon mal eigentlich vielversprechend. Vor allem, dass man, also was mir jetzt neu war tatsächlich, dass es mit der Realschule tatsächlich auch geht. Mhm. Habe ich jetzt so noch nicht gewusst, aber ja, ist ja logisch und auch ein cooler Schritt.
Ja, auf jeden Fall.
Auf alle Fälle. Was ich mich vorhin, oder ja, Anne?
Was waren denn für dich selbst die Gründe, damals in die USA zu gehen?
Oh ja, mein Hauptgrund war, also ich war nach dem Abi oder so, nee, das war sogar noch in der Abi-Zeit, also es war Anfang des Jahres 2018. Und jetzt haben so alle meine Klassenkameraden langsam angefangen zu wissen, was sie nach ihrem Studium machen. Und ich stand da so, puh, was mache ich jetzt eigentlich? Ich war da ein bisschen planlos erstmal und ich wusste halt, okay, ich liebe Fußball. Ich will auf jeden Fall meinen Traum nicht aufgeben, Fußballprofi zu werden. War damals 18 Jahre, habe in der U19 Verbandsliga gespielt. Also jetzt nicht unbedingt im allerhöchsten Level, aber ich hatte diesen Traum, okay, ich will Fußballprofi werden. Ich wusste aber auch, okay, ich würde auch doch gerne studieren. Und dann war halt noch so eine Sache, okay, ich will lieber reisen. Da habe ich mir mal überlegt, okay, gibt es vielleicht eine Möglichkeit, im Ausland Fußball zu spielen für mich? Und bin dann über Google Research auf dieses Thema Fußballstipendium in den USA gelandet. Und seitdem hatte das mich dann eigentlich schon voll gecatcht. Habe dann direkt auch Chanceneinschätzungen ausgefüllt bei mehreren Agenturen. Und hatte dann Gespräche und so kam es dann dazu, dass ich dann meiner Mutter irgendwann mal gesagt habe, Mama, ich überlege in die USA zu gehen, was denkst du dazu? Dann natürlich erstmal so, was, in die USA, das ist viel zu weit weg, musst du doch nicht machen. Ich fand es aber einfach so cool, die Möglichkeit, auf einem wirklich hohen Level Fußball und Studium zu verbinden, ohne dass sich irgendwie die Stundenpläne überschneiden. Zudem hast du wirklich Das wurde mir damals auch schon relativ bewusst. Also ich habe das in Videos gesehen und von Erzählungen auch, wie professionell das alles hier außenrum ist. Sprich, du hast halt einen Trainer, der Vollzeit-Coach ist. Du hast einen Platz direkt vor der Tür. Du hast ein Gym. Du hast halt Leute in deiner Mannschaft, die genauso motiviert sind wie du. Und du hast halt hier die komplette Möglichkeit, 4 Jahre lang an deinem Traum zu arbeiten, Fußballprofi zu werden. Und das hast du in Deutschland einfach nicht, wenn du 18, 19 bist. Und Fußballprofi werden willst, ist das schon möglich, klar, aber die Chancen sind etwas niedriger, als wenn du das in den USA machst, weil das einfach der relativ normale Weg ist, erst nach dem College Profi zu werden. Und das war schon so eine Sache, die mich sehr, sehr motiviert hat, diesen Weg zu gehen. Und
ist denn der Traum immer noch existent?
Auf jeden Fall. Ja, also der Traum ist auf jeden Fall noch da. Ich bin jetzt seit 4 Jahren hier und ich bin jetzt fast fertig. Das heißt, ich habe mir jetzt selber gesagt, okay, ich bin jetzt 22, ich gebe mir 1 Jahr lang Zeit, um diesen Traum zu verwirklichen. Und bin jetzt hier noch 6 Monate in den USA, wo ich dann auch hier in USL Championship, USL One Teams und Trials machen kann und generell auch ein Netzwerk aufbaue, weiterhin ein Netzwerk aufbaue oder vergrößere, ist ein besseres Wort, um diesen Traum dann noch zu verwirklichen.
Wäre es dann für dich tatsächlich eine Möglichkeit, auch noch in anderen Ländern aus der USA zu spielen, Kanada oder vielleicht Südamerika, Asien, oder würdest du dann, falls es in den USA nicht klappt, wieder zurück nach Deutschland wechseln?
Ja, also ich gehe schon auch mit der Option rein, wieder in ein anderes Land zu gehen. Es ist ganz lustig, weil ich weiß nicht, ihr habt das bestimmt auch mitbekommen, vor ein paar Tagen hat gerade ein College-Spieler bei Leicester City einen Vertrag unterschrieben. Und zwar war er bei Lindsay Wilson, das ist eine Uni in der NAIA, die waren tatsächlich in meiner Conference hier. Die hatten auch gegen die gespielt. Und er ist dann nach einem Jahr in die Syracuse University gegangen, welche eine große D1-Uni ist. Und die haben auch dieses Jahr das National Tournament gewonnen. Also kann man so sagen, es war die beste College-Mannschaft im Land. Und der hat dann einen Vertrag mit Leicester City unterschrieben, wurde dann ausgeliehen nach Belgien in die erste Liga. Aber da wurde mir auch gerade wieder bewusst, was für ein Potenzial eigentlich in diesem ganzen College-Soccer-System steckt. Für mich persönlich sehe ich das erstmal noch ein bisschen als unrealistisch, jetzt von hier direkt in die Premier League zu gehen oder auch in die Bundesliga. Aber ja, wenn das in den USA nicht klappt, bin ich auch sehr, sehr offen, in ein anderes Land zu gehen, in eine etwas untere europäische Liga, den asiatischen Raum. Da bin ich schon sehr offen, ja.
Ja, vor allem, wenn man dann das Reisen so mag, genau, ist das dann bestimmt immer willkommen, genau. Oder ja, in fast jedem Land willkommen. Ja.
Ja, genau, das war auch immer so ein Hintergedanke bei mir. Zudem habe ich jetzt so viele Leute kennenlernen dürfen hier in meiner Zeit, die von überall aus der Welt kommen, also aus Island, aus Südkorea, aus verschiedenen Ländern in Afrika, in verschiedenen Ländern in Europa. Und die haben halt auch nochmal alle Kontakte in ihren Ländern, die mir auch nochmal weiterhelfen können, dann gegebenenfalls Probetraining zu bekommen. Und ich meine, ihr wisst es selber, im Fußball oder überall in jedem Lebensbereich sind Kontakte so, so wertvoll. Und
absolut.
Ja.
Was mich wegen, vorhin hast du ja mal erwähnt, dass du gegen Simon Wischemann gespielt hast. Mhm. Und wie ist es eigentlich so, wenn man gegen andere Deutsche spielt? Informiert man sich vorher, welche Spieler so im gegnerischen Team sind, aus welchen Nationen die kommen, oder erfährt man, dass es immer eher spontan auf dem Platz?
Das ist eine gute Frage. Also persönlich gesehen, was ich jetzt aus meiner Erfahrung weiß, ist, dass sich schon so, ich würde mal sagen, 80% der Spieler mit dem Kader des Gegners auseinandersetzen. Mhm. Und man, wenn man halt auf die Webseite von der gegnerischen Uni geht und auf den Kader klickt, dann sieht man in der Regel auch immer die Heimatstadt und alles. Und weiß dann auch direkt, okay, da ist ein Deutscher, da ist noch ein Deutscher. Oh, die haben 4 Deutsche in der Mannschaft, okay, krass. So ist es dann immer. Und man weiß dann auch eigentlich schon im Spiel, so, okay, das ist ein Deutscher. Bei Simon war das tatsächlich ein bisschen anders. Und zwar hatte ich mich in genau in dem Spiel nicht mit dem Kader auseinandergesetzt. Ich kann mich nicht mehr erinnern, warum. Aber normalerweise hat es auch unser Trainer immer gemacht. Der hat uns dann Dokumente gegeben mit wichtigen Spielern, auf die wir achten müssen. Und dann wusstest du eigentlich auch schon vieles. Also das zeigt auch gerade wieder dieses professionelle Environment hier, dass der Trainer so eine wirkliche Analyse vom Gegner macht. Du weißt, auf welche Spieler du dich einstellen musst, was die für Eigenschaften haben, was die für bestimmte Bewegungen regelmäßig machen. Also zieht er oft nach innen, geht er zur Flanke etc. Und bei Simon war das einfach nicht so der Fall. Und ich hatte Linksverteidiger gespielt in dem Spiel, und hatte gemerkt, dass deren Rechtsverteidiger Deutscher war, weil der immer Deutsch gesprochen hat mit anderen Spielern. Also habe ich schon gemerkt, okay, da sind ein paar Deutsche auf dem Platz. Und habe dann auch nach dem Spiel gesagt, ah ja, genau, aus Deutschland, okay. Ja, haben sie mich gefragt, woher ich komme, und habe gesagt, aus Frankfurt. Und dann hat einer geschrien, hey Simon, Simon, hier ist noch einer aus Frankfurt. Und so habe ich dann Simon kennengelernt.
Ach, cool.
Ja.
Das ist, wie klein die Welt doch ist.
Ja,
sehr. Ja, das ist cool.
Also wirklich sehr, sehr klein. Also sogar die Geschichte mit meinem ehemaligen Mitspieler, der halt wirklich 10 Minuten von mir entfernt wohnt, und ich kannte ihn nicht, bevor ich in die USA gegangen bin. Auch, und dann waren wir auch noch in der gleichen Uni. Also es ist auch schon wieder so eine kleine Welt.
Du hattest ja vorhin schon mal Covid so ein bisschen angekratzt. Wie war das denn für dich, oder wie hast du das dann erlebt? Das ist ja, man ist quasi noch gar nicht so lange in den USA, dann passiert das und du bist dann wahrscheinlich zurück nach Deutschland erstmal? Hast wahrscheinlich versucht, so ein bisschen von dort aus zu lernen, oder wie lief das bei dir?
Tatsächlich nicht. Ich bin die ganze Zeit in dem Jahr, also 2020, als alles so angefangen hatte, bin ich tatsächlich in den USA geblieben. Und zwar hatte ich eigentlich einen Flug gebucht für den Sommer, um im Sommer 2020 dann nach Deutschland zu gehen für die Sommerferien. Dann kam aber Covid, die Schule wurde also direkt gecancelt und alles war dann auf einmal online. Und ich hatte dann auch mit meiner Mutter beredet, okay, dann jetzt verlegen wir den Flug nach vorne, dann kann ich, dann bin ich noch länger in Deutschland und muss mir dann diesbezüglich keine Sorgen machen, dass jetzt irgendwie, dass die Flüge nicht mehr fliegen oder was auch immer. Und dann haben wir uns aber doch dafür entschieden, dass ich in den USA bleibe, weil in Deutschland hat es dann alles mit, da war halt schon der komplette Lockdown, man konnte im Prinzip gar nichts machen. In den USA, zumindest da, wo ich war, in Nebraska, war das halt komplett das Gegenteil. Also ich hatte im Prinzip ein komplett normales Leben, außer dass ich kein Training hatte, also kein Mannschaftstraining und keine Uni, weil dann kamen ja auch kurz danach die Sommerferien bei uns. Und von daher hatte ich eigentlich ein relativ normales Leben. Ich habe sehr viel trainiert in dieser Zeit. Also ich habe diese Zeit wirklich sehr genutzt, um zu trainieren, um an der Agentur zu arbeiten. Das war so die Zeit, wo ich dann meine Website aufgebaut habe und alles. Aber auch was ein Grund war, warum ich in Amerika geblieben bin, ist, weil ich nicht wusste, ob ich dann überhaupt wieder zurückkommen kann. Weil da zu der Zeitpunkt wusste man nicht, okay, was ist denn, wenn das jetzt für eine längere Zeit so bleibt? Vielleicht können wir dann gar nicht mehr einreisen ins Land und dann würde ich die Saison verpassen. Und dann haben wir uns dafür entschieden, ja, okay, dann bleib einfach in Amerika. Ich habe sowieso ein gutes Leben dort gehabt zu dieser Zeit. Musste man sich jetzt auf Covid nicht die größten Sorgen machen. Klar, Maske und alles, wie immer. Aber an sich konnte man da normal weiterleben, zumindest in Nebraska. Von daher war das eigentlich schon eine relativ coole Erfahrung für mich, so komplett frei zu leben in Amerika, ohne irgendwelche Verpflichtungen zu haben.
Und was war eigentlich dein Grund, dass du die Uni gewechselt bist von Nebraska zur Life University nach Atlanta?
Ich hatte in Nebraska ein überragendes erstes Jahr. Es hat mir wirklich top gefallen, war sehr cool. In meinem zweiten Jahr, es hat auch wirklich sehr, sehr gut angefangen. In der Hälfte des Jahres oder genau beim Jahreswechsel hat es dann auf einmal angefangen. Da habe ich dann gemerkt, okay, irgendwas stimmt nicht. Ich habe dann auf einmal auch vom kompletten Stammspieler habe ich dann keine Minute mehr gespielt und habe oft das Gespräch mit meinem Trainer gesucht, habe aber nie irgendwie eine richtige Antwort bekommen. Und nach der Saison, weil es dann auch tatsächlich nicht besser wurde, habe ich mich dann mit ihm zusammengesetzt und dann haben wir entschieden, okay, das Beste ist wahrscheinlich für mich, eine neue Uni zu finden. Zu dem Zeitpunkt war das ein kompletter Schock für mich. Es war wie als hätte meine Freundin gerade mit mir Schluss gemacht oder sowas. Das war wirklich eine sehr, sehr harte Zeit für mich, weil ich auch die ganzen Monate davor so frustriert war, nicht gespielt zu haben. Die Mannschaft war erfolgreich, aber ich habe nicht gespielt und es war eine relativ schwere Zeit für mich. Ich hatte dann auch kurzzeitig gedacht, okay, vielleicht war es das jetzt auch mit den USA. Habe dann aber doch, wie gesagt, noch eine Uni gefunden und sogar eine Uni, mit der ich sehr, sehr zufrieden war. Von der Location her wahrscheinlich deutlich besser als Omaha, jetzt hier in Atlanta. Habe wieder ein gutes Stipendium bekommen und die Mannschaft ist sehr, sehr gut, sehr viele internationale Spieler. Wir wurden auch dieses Jahr Nummer 14 im Land gerankt, was besser war als eine alte Uni. Von daher war das eigentlich schon ein Schritt nach vorne, auch wenn es sich erstmal nicht so angefühlt hatte.
Ja, also dann hat es natürlich Sinn gemacht.
Ja.
Wie ist denn innerhalb deines Teams jetzt oder innerhalb beider Teams, die du kennengelernt hast, generell der Bezug zum US-Fußball? Also träumen da, oder nee, anders formuliert, wahrscheinlich träumen ja nicht alle unbedingt vom MLS-Draft, aber für wie wahrscheinlich haltet ihr es oder was sind so die Pläne auch von den anderen, die du so miterlebst?
Ja, also wie du es gesagt hast, nicht jeder hat dieses Ziel, Profi zu werden oder in der MLS zu spielen, in der USL Championship zu spielen. Es gibt aber schon in jeder Mannschaft einige Spieler, würde ich mal sagen, die dieses Ziel verfolgen. Besonders europäische Spieler, die halt aus einer guten fußballerischen Ausbildung kommen. Ich habe viele Mitspieler hier aus Holland zum Beispiel, die diesen Traum verfolgen. Und das Coole ist halt, wenn du hier eine gute Saison spielst, kann es auch passieren, dass du zu so einer Art Combine eingeladen wirst. Zum Beispiel bei uns jetzt hier in Atlanta United hatte ein Combine, wo drei von unseren Spielern dort waren. Das war jetzt über den Winter. Und du hast halt diese Möglichkeit, dich dann dort direkt vor Ort dich zu beweisen. Und die Mannschaften haben ja auch ein MLS Next Team, wo viele Leute dann interessiert sind und Probetraining machen können. Also es gibt schon relativ viele Leute, die dieses Ziel verfolgen. Aber ja, wie du gesagt hast, das ist nicht etwas für jeden. Manche kommen hierher, um eine coole Erfahrung zu sammeln, um sich fußballerisch weiterzuentwickeln, aber dann ist auch irgendwann gut und dann wollen die wieder zurückgehen. Aber schon einige Leute wollen das machen.
Wenn du die MLS gerade so erwähnt hast, verfolgst du auch die MLS selber viel und hast du dann eventuell auch ein Lieblingsteam dort?
Ja, also ich habe angefangen, die MLS etwas näher zu verfolgen, als ich nach Amerika gekommen bin. Besonders als ich nach Atlanta gekommen bin, weil es halt in Omaha kein MLS-Team gibt. Ich glaube, es war nach meiner ersten Saison, glaube ich, wo dann Union Omaha gegründet wurde. Und da war ich dann ein paar Mal im Stadion, aber das war ja auch USL One. Als ich dann aber nach Atlanta gekommen bin, dann habe ich mich mehr damit auseinandergesetzt. Dann war ich jetzt auch des Öfteren schon bei Atlanta United in der Mercedes-Benz Arena. Okay. Ich würde auch sagen, dass das meine Lieblingsmannschaft ist. Ich meine, ich habe jetzt 2 Jahre in Atlanta gelebt und die Mannschaft eigentlich auch ganz cool, auch wenn die letzte Saison jetzt nicht so toll gelaufen ist. Aber das verfolge ich schon, also die Spiele von Atlanta United habe ich schon näher verfolgt jetzt oder ein bisschen mehr verfolgt. Das Coole ist halt, dass wir hier bei uns in der Uni ist so eine Art Berg in der Nähe, der heißt Kennesaw Mountain. Und vor jeder Saison, also in der Vorbereitung, machen wir einen Lauf auf diesem Berg, einmal hoch und einmal runter. Und der als erstes unten wieder ankommt, bekommt dann immer 2 gratis Tickets für Atlanta United. Und ich hatte 2-mal in Folge hatte ich das gewonnen und da hatte ich 2-mal konnte ich kostenlos ins Stadion gehen und habe das auch sehr, sehr genossen. Das ist eine komplett andere Erfahrung als ein Bundesligaspiel. Ganz, ganz anders auf jeden Fall.
Ja, vor allem ja bei Atlanta. Aber Atlanta ist ja auch ein gutes Beispiel mit Julian Gressel. Aha. An der Uni gespielt, dann gedraftet, bei Atlanta ziemlich erfolgreich gewesen. Und er hat jetzt vor kurzem sein Debüt in der US-Nationalmannschaft gegeben. Also kann es ja auch laufen. Das wusste ich nicht. Also den hat es nicht in die deutsche Nationalmannschaft verschlagen, sondern ist dann einfach Amerikaner geworden und jetzt US-Nationalspieler.
Ja, das ist lustig. Das wusste ich eigentlich nicht. Wo hat er gerade nochmal gespielt nach Atlanta?
Vancouver.
Nee, ja, genau. bei DC United, jetzt ist er bei Vancouver.
Also DC United und dann bei Vancouver, ja. Genau.
Ich meine, weil ich habe ihn einmal gesehen, das war, glaube ich, bei Vancouver. Bin ich mir relativ sicher. Ich glaube, als er mit Vancouver gespielt hat gegen Atlanta, da habe ich ihn dann spielen sehen, glaube ich.
Ja, kann gut sein.
Ja, aber ist lustig, da wusste ich nicht, dass er sich für Amerika entschieden hat.
Er hat sich, glaube ich, den Pass erarbeitet, dadurch, dass er so lange in den USA gespielt hat.
Aha.
Oder eine amerikanische Frau geheiratet hat.
Warte, ist sie Amerikanerin?
Ja, weiß ich jetzt gar nicht.
Sie ist Amerikanerin.
Ah, okay. Ja, dann so. Ja, und dann hat es sich gut ergeben.
Ja, nicht schlecht, auch ein guter Weg.
Ja, auf alle Fälle.
Ja, das ist halt immer so eine Sache, die es halt für internationale Leute hier etwas schwerer macht, ist, weil die Mannschaften immer die Begrenzung haben von internationalen Spielern. Ich habe jetzt die Nummer nicht genau im Kopf. Ich meine, es sind 9 Spieler pro Team in der USL Championship, glaube ich, wo dann halt nicht mehr als 9 internationale Spieler in dieser Mannschaft sein dürfen. Von daher musst du halt wirklich gut sein, um dir da so einen Platz zu erkämpfen.
Ja, absolut.
Oder heiraten.
Ja, oder heiraten.
Da haben wir auch schon so manches gehört.
Ja, ja, also das ist halt auch nochmal ein Weg, die Papiere zu bekommen und dann ist das Ganze auch etwas einfacher.
Absolut. Du hast ja, also ja, Daniel?
Ja, reden wir mal über deine Position. Aha. Hast du vorhin erwähnt, Verteidiger. Erstmal die Frage, was macht für dich einen guten Verteidiger aus? Und wo ziehst du die Differenzen zwischen Verteidiger auf dem College und in Deutschland?
Oh, sehr gute Frage. Ja, also ich bin tatsächlich hier als Linksverteidiger rübergekommen. Nach 4 Jahren habe ich jetzt so als linker Mittelfeldspieler aufgehört. Aber ich sehe mich trotzdem auch noch als Linksverteidiger. Also das sind die 2 Positionen, die ich spielen kann. Was macht einen guten Außenverteidiger für mich aus, ist auf jeden Fall die Physis, also du musst schnell sein, du musst Ausdauer haben. Ausdauer ist wahrscheinlich sogar noch wichtiger. Du musst halt sehr, sehr viel laufen können. Am Ball brauchst du sehr gute Flanken. Die Flanken müssen präzise kommen. Du musst wissen, wann du flankst, wann du an die Linie runtergehst. Und was mir auch wirklich aufgefallen ist, du musst sehr ruhig am Ball sein. Also man sagt ja oft so, okay, Außenverteidiger, das hat man vielleicht früher ja gesagt, das sind Spieler, die jetzt am fußballerisch nicht die beste Technik brauchen. Heutzutage ist es aber meiner Meinung nach schon so, dass du eine sehr gute Technik brauchst als Außenverteidiger, weil du halt so oft in den Spielaufbau mit einbezogen wirst, dass du einfach die richtigen Entscheidungen treffen musst. Du musst kurze Pässe spielen, du musst lange Pässe spielen und wie gesagt auch flanken. Das sind so für mich die wichtigsten Punkte neben der Ausdauer und natürlich Verteidigen, deine Stellungsspiel ist wichtig. Du musst in der Kette bleiben. Und das ist halt auch wieder so eine Sache Ausdauer. Du musst vorne aktiv sein, du musst aber auch hinten sein, wenn du gefragt bist. Und dann 1v1 verteidigen ist dann auch nochmal eine sehr, sehr wichtige Sache. Der Unterschied zwischen einem Außenverteidiger in Deutschland und einem Außenverteidiger im College Soccer, das ist eine wirklich sehr gute Frage. Ich würde sagen, so aus eigener Erfahrung, du brauchst halt nochmal mehr Ausdauer hier in Amerika als in Deutschland, weil das Spiel, der Fußballstil hier in Amerika ist halt etwas schneller in Bezug auf lange Bälle. Also es wird schneller zur Waffe langer Ball gezogen. Das heißt halt es passiert ja oft, dass man auch dann ist dann auch von der, dass der Innenverteidiger schon anfängt, einen langen Ball zu spielen. Das heißt, als Außenverteidiger rennst du nach vorne, dann verliert die Mannschaft den Ball oder was auch immer dann passiert und du musst schon wieder hinten sein. Und das passiert in Amerika einfach nochmal deutlich öfter als in Deutschland, meiner Meinung nach. Von daher brauchst du wirklich eine hervorragende Ausdauer. Und weil halt in Amerika so viel Wert auf Physis gelegt wird, als Außenverteidiger brauchst du schon einen Körper, um dich behaupten zu können, und du musst schnell sein, definitiv. Den Punkt, den ich vorhin schon angesprochen habe, Flanken, extrem wichtig in Amerika. Es wird sehr, sehr viel Wert auf Flanken gelegt. Natürlich kommt es auch ein bisschen aufs System an, dass der Coach spielen will, aber Flanken sind schon sehr, sehr wichtig für einen Außenverteidiger. Die Coaches gucken extrem darauf, wie gut kannst du flanken, wie oft flankst du in einem Spiel, wie präzise kommen diese Flanken auch an. Das sind so die Punkte, die ich sagen würde, die sind key hier in Amerika als Außenverteidiger im College Soccer.
Und hast du dann als Außenverteidiger auch ein spezielles Vorbild im Profibereich oder allgemein fußballisches Vorbild auf einer anderen Position?
Mein Vorbild als Linksverteidiger war schon über sehr lange Zeit Jordi Alba von Barcelona. Ich habe fast jedes Barca-Spiel früher geguckt und habe ihn da besonders beobachtet. Ich fand das immer überragend, wie schnell der ist. Und auch, was ich angesprochen habe, er ist immer vorne aktiv, wenn der Ball vorne ist, und er ist immer hinten, wenn der Ball hinten ist. Und diesen Speed, den er einfach hat, überragend. Und das Kombinationsspiel, das er immer mit Messi hatte, hat gefühlt jede Flanke hat Messi gefunden am Boden. Und das fand ich immer überragend. Ich hatte dann auch oft in Deutschland den Spitznamen Jordi Alba. Das war damals bei SV Gonsenheim, habe ich gespielt, in der U17 Regionalliga. Da wurde ich immer Jordi Alba genannt. Marcelo ist auch ein Spieler, den ich top finde, weil er einfach so eine Raffinität hat. Der ist so spiellustig immer, was auch etwas ist, worauf ich viel Wert lege und was ich denke, ist eine Eigenschaft von mir. Spielwitz, ein bisschen kreativ sein. Ich bin ein Spieler, der kreativ ist, und das sehe ich in Marcelo, auch in Dani Alves jetzt als Rechtsverteidiger. Das sind so Spieler, auf die ich immer hohen Wert gelegt habe.
Sehr cool. Ja, da muss ich gleich ein bisschen aufpassen und mitschreiben, denn ich zocke auch selber als Außenverteidiger.
Ah, okay, okay, cool.
Das heißt, erstmal Ausdauertraining.
Ja, auf jeden Fall. Ich würde dir empfehlen, geh jetzt gleich mal nach dem Podcast hier eine Runde joggen.
Absolut. In der Dunkelheit über jeden Stein stolpern.
Ohne Ausdauer gibt es auch keine Atlanta-Karten.
Ja, das stimmt. Genau. Ja. Weil der Berg ist nicht ohne. Da muss man schon schnell hochsprinten.
Runter geht es wahrscheinlich umso leichter?
Ja, das ist so eine Mischung aus, man fällt runter und lässt sich gerade so von den Beinen noch tragen.
Wo wir schon bei Barca sind, Barca hat ja auch in den USA eigene Jugendakademien. Was ist denn aber dein Eindruck, wie das Standing des Fußballs generell in den USA mittlerweile ist? Ist es immer noch das, was man heute so im europäischen Raum über den US-Fußball denkt? Oder wie kommt es in der breiten Bevölkerung an?
Also klar, ich denke mal, es ist den meisten Leuten bewusst, Fußball ist nicht die Nummer 1 Sportart in Amerika. Da ist immer noch Football, Basketball und wahrscheinlich auch noch Baseball davor. Wobei halt jetzt Fußball oder Soccer, wie man hier sagt, schon am wachsen ist. Und es ist eine Jugendsportart, die sehr viele Jugendliche machen, im Vereinslevel. Der einzige das Problem damit ist, dass der Vereinsfußball hier in den USA sehr teuer ist. Und deswegen ist es immer so ein kleines Hindernis. Was mich damals sehr überrascht hatte, ist, wie technisch stark die Amerikaner sind. Ich habe da schon damals gedacht, okay, ich komme jetzt hier als Deutscher hin und zeige denen erstmal, wo es lang geht. Aber so, das war dann doch nicht so der Fall, dass das Ganze so einfach war. Physisch sind die uns wahrscheinlich noch ein Stückchen voraus. Einfach aus dem Grund, weil schon im Highschool-Alter so viel Wert auf Gym-Training und so gelegt wird, was wir halt in Deutschland kaum machen, wenn du jetzt nicht unbedingt im NLZ gespielt hast. Technisch sind die definitiv gut. Da sind die ja schon relativ nah auf unserem Level, würde ich mal sagen. Der Punkt, wo wir denen halt komplett voraus sind, ist Taktik. Das ist so ein Punkt, wo sich die Amerikaner, denke ich mal, schon noch verbessern müssen. Wie ich halt angesprochen habe, hier wird oft so ein langen Ball wird oft benutzt, und das ist etwas, was wir in Europa ja nicht so oft machen und in Ländern wie Spanien zum Beispiel, wo das ja gar nicht gern gesehen wird. Und ich denke, da ist so ein Punkt, wo man sich in Amerika besonders halt im College Soccer noch verbessern könnte. Aber in das Land an sich geht schon deutlich mehr auf Fußball ein. Was halt auch lustig hier ist, ist zu sehen, dass viel mehr Leute, die sich mit der Frauenfußballnationalmannschaft auseinandersetzen als mit der Herren-Nationalmannschaft, weil die Frauen einfach deutlich erfolgreicher sind als die amerikanischen Männer. Und es ist dann immer ganz lustig, auch wenn jetzt hier ein Nationalmannschaftsspiel ist, jetzt von den Herren, war zum Beispiel einmal Amerika gegen Mexiko, was ja an sich schon eine Nummer ist, einfach aus Regionsgründen. Und wir sind dann mit ein paar Freunden in so eine Sportbar gegangen, dachten dann, das wird da halt bestimmt richtig abgehen. Und dann wurde das Spiel nur auf so einem kleinen Screen gezeigt, und auf dem großen Screen war dann March Madness. Ich denke, das zeigt dann so ein bisschen, okay, Fußball ist dann doch erst noch zweitrangig, und andere Sportarten wie Basketball und Football sind Nummer eins. Aber auch jetzt in der WM war schon einiges los. Habe auch viele Spiele in Sportbars geguckt, in Restaurants, und da waren dann auch immer Leute mit Trikots unterwegs, die ihr Land repräsentiert haben. Und da war eigentlich schon an sich eine coole Stimmung. Klar kannst du das nicht vergleichen mit was wir 2006 oder 2010 in Deutschland hatten. Das ist nochmal komplett anders. Aber an sich, es war eine entspannte Stimmung. Und ich bin eigentlich schon der Meinung, dass der Fußball hier in Amerika sehr, sehr am Wachsen ist. Und gerade mit der WM, die jetzt 2026 kommt, 2026, ja.
Ja, genau. Ja.
Die dann kommt hier in Amerika, denke ich schon, dass das noch weiter am Wachsen ist.
Ja, und dann können die Amerikaner auch mal zeigen, wie die Stimmung bei ihnen im Land ist.
Ja, richtig. Da bin ich auch wirklich mal sehr gespannt, wie das sein wird. Hier ist ja auch das Halbfinale dann in Atlanta. Da hoffe ich mal, dass ich dann wieder zu Besuch kommen kann.
Auf alle Fälle. Da werde ich auch den Flieger nach Amerika buchen.
Ja, so sollst du auf jeden Fall machen.
Ich geplant. Denke, ich habe da mal noch mal so eine richtig klassische Frage. Okay. Einfach mal die größten Unterschiede im Leben in den USA und zu Deutschland. Also was vermisst du am meisten in den USA, was es dort nicht gibt im Gegensatz zu Deutschland, und was ist vielleicht bei den Amerikanern besser als bei uns?
Ich beantworte erstmal das Einfachste für mich. Was vermisse ich am meisten? Brötchen. Ich vermisse Brötchen so sehr, also jetzt abgesehen von Familie und Freunde natürlich, aber Brötchen vermisse ich wirklich sehr, weil hier in Amerika das Brot ist einfach, das ist einfach Toastbrot im Prinzip. Die haben ja nicht keine Brötchen, und die haben ja auch kein richtiges Brot. Und ich bin so ein richtiger Brötchenliebhaber, und wenn ich im Winter nach Deutschland komme, gibt es immer Brötchen dann für mich. Und das ist etwas, was ich hier vermisse auf jeden Fall. Wie gesagt, abgesehen jetzt von Familie und Freunden. Was ist sonst hier anders? Ich finde, der Lifestyle an sich in Amerika ist anders. Die Leute sind offener, die sind auch netter, aber oberflächlich netter. Es ist jetzt nicht so, dass hier jeder auf einmal dich lieb hat, aber die sind halt oberflächlich deutlich netter. Also wenn du jetzt in einen Einkaufsladen gehst oder in eine Tankstelle, dann wird dir erstmal gefragt, hey, how are you today? Okay, great, yeah, nice. In Deutschland ist es ja so, ja, okay, 50 Euro hier auf. Das ist halt ein kleiner Unterschied, der aber vieles ausmacht, meiner Meinung nach. Etwas, was ich sehr, sehr cool finde hier in Amerika, was in Deutschland definitiv noch Raum nach oben hat, ist die Möglichkeit, auf öffentlichen Plätzen zu trainieren. Hier in den USA gibt es halt wirklich sehr viele Plätze, Fußballplätze, wo die öffentlich zugänglich sind, wo man einfach trainieren kann, wo man dann auch mal so mit den Jungs einfach kicken gehen kann, wo halt auch viel Personal Training dann gemacht wird. Das ist auch etwas, was sehr beliebt ist hier in Amerika, dass Spieler Individualcoaches werden und dann Highschool-Spieler oder College-Spieler oder noch jünger trainieren. Und in Deutschland, das ist mir jetzt auch gerade wieder im Winter aufgefallen, als ich in Deutschland zu Besuch war, dass es einfach so schwer ist, mal einen Platz zu finden, wo du einfach mal ohne Probleme trainieren kannst, weil der dann immer abgeschlossen ist oder wenn er mal offen ist, ist der ganze Platz voll mit Training. Und das ist hast du hier in Amerika nicht, da ist der Platz immer frei. Und ich finde das sehr, sehr cool und denke, das ist etwas, was in Deutschland definitiv noch verbessert werden könnte.
Gerade zu der Aussage, also gut, ich lebe auf dem Dorf, spiele beim Dorfverein, da kann ich natürlich eigentlich für jeden Verein in dem Umkreis sprechen, dass wir Plätze haben, die du im Winter spielen kannst. Aber klar, in der Stadt ist es leider natürlich anders, weil die, glaube ich, sogar der Stadt gehören und nicht dem Verein.
Ja, genau, so ist das nämlich bei uns. Also ich komme auch nicht direkt aus Frankfurt, ich komme ein bisschen außerhalb, aber soweit ich weiß, gehört der Platz der Stadt. Und von daher ist der halt immer zu, aber gut zu wissen, vielleicht muss ich dann doch mal aufs Dorf gehen.
Ja, also wir haben tatsächlich zwei Plätze in dem einen und einem Nachbardorf und gerade der Nachbardorf, der kann eigentlich immer bespielt werden. Ah, und gerade im Winter trainiert da eh niemand drauf, weil Verletzungsrisiko zu hoch. Okay. Deswegen ist es eigentlich für Kinder optimal.
Wenn ja, krass, das der Platzwart so sieht.
Da gibt es keinen Platzwart. Auf dem dritten Platz.
Und in Frankfurt, ich weiß ja nicht, ich würde wahrscheinlich die anderen Jungs, die da trainieren, nicht einfach so runterpfeifen.
Ja, nee, wahrscheinlich eher nicht. Ja, aber wie gesagt, ich wohne ein bisschen außerhalb von Frankfurt und wir haben einen Platz, der ist auch relativ nah, wo ich wohne, aber wie gesagt, der ist halt immer zu. Mhm. Es gibt halt die Bolzplätze, die man kennt, aber da kann man halt kein richtiges Training drauf machen. Das ist dann halb Gras, halb Hartplatz. Das ist irgendwie nicht so das Gelbe vom Ei.
Nee.
Aber wo ein Wille ist, das ist auch ein Weg. Also ich gehe auch gerne mal auf die Straße und mache da ein paar Übungen, ohne jetzt meine Knie zu sehr kaputt zu machen. Aber wie gesagt, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg, findet man schon etwas.
Okay. Dann hätte ich noch eine kurze Schnellfragerunde.
Okay.
Mit 6, 7 Fragen. Und dann wär's das, glaube ich, auch schon wieder soweit.
Alles klar.
Unserer Seite. Also, Nebraska oder Georgia?
Georgia.
Hund oder Katze?
Katze.
Dann American Football oder Basketball?
Basketball.
Dann gehst du lieber Fitnessstudio oder Home Workouts?
Fitnessstudio.
Spielst du lieber in einer Dreier- oder Viererkette?
Viererkette.
Würdest du lieber das entscheidende Tor im Finale schießen oder das entscheidende Tor verhindern im Finale?
Das entscheidende Tor schießen.
Mhm. Und lieber Lauftraining oder Training um 7 Uhr morgens?
ich nehme das Training um 7 Uhr morgens.
Perfekt.
ja,
das war's.
Perfekt, weil wir haben tatsächlich jeden Tag Training um 7 Uhr morgens.
Ja, gut dann.
Mit oder ohne Laufschuhe?
Meistens ohne, also wir laufen auch immer mit Fußballschuhen meistens. Ja, also ich bin schon dran gewohnt um 7 Uhr.
Dann.
Ja.
Jetzt. Aber auch schon ganz schön früh.
Ja, es ist wirklich sehr früh.
Da fahr ich zur Arbeit um 7 Uhr.
Ja, da stehen wir auf dem Fußballplatz direkt vorm Unterricht.
Perfekt.
Ja. Aber hat auch was, so ein bisschen Sport am Morgen für Treibkummer und so.
Ja, nee, auf jeden Fall. Dann hat man eigentlich auch den ganzen Tag vor sich und abends geht man wieder früh schlafen, am Morgen geht ins Training und dann geht der Tag wieder los.
So ist das. Okay.
Hast du noch eine Frage?
Nee, ich habe keine mehr.
Vincent, hast du noch eine Frage?
Nö, ich bin auch durch.
Perfekt. Perfekt. Ich habe auch nichts mehr. Ich bedanke mich bei dir. Das war wirklich ein cooles Gespräch. Ging jetzt doch länger als erwartet. Ist ja nicht schlimm, war ja wie gesagt, ein cooles Gespräch.
Ja,
wenn ihr da draußen jetzt in dem Alter seid, wo ihr nicht wisst, was ihr tun solltet, ihr könnt auf die Webseite gehen. Die heißt natürlich rotanasportsusa.de oder .com.
Genau, .com.
.com. Die verlinken wir euch auf alle Fälle in der Beschreibung. Könnt ihr draufklicken. Dort könnt ihr ein Formular ausfüllen. Da habe ich vorhin schon ein bisschen drauf geschaut. Könnt ein bisschen was über euch schreiben, wie so der Stand ist und wie geht's dann weiter. Vielleicht das noch als Frage.
Ja, genau. Also wenn die sogenannte Chanceneinschätzung ausgefüllt ist, schreibe ich oder mein Partner eine E-Mail an den Spieler, gebe ihm die Chancen unserer Meinung nach, wie die Chancen stehen, was für ein Stipendium zu erwarten ist und wir machen dann in der Regel ein Telefonat aus, wo man sich etwas näher kennenlernt, wo man über auch die Chanceneinschätzung spricht, über College Soccer, Fragen klärt von beiden Seiten und von dort aus geht es dann weiter. Je nachdem, wie die Situation aussieht, entweder fangen wir die Zusammenarbeit an oder man sagt halt, okay, wir warten noch, etc. Aber so läuft es dann ab.
Okay, dann wisst ihr das auch Bescheid. Also traut euch nur, ihr beißt nicht, füllt es gerne aus und ist, denke ich, für beide Seiten ein Gewinn. Ansonsten, ich bedanke mich, dass du da warst.
Ich habe zu danken.
Und wünsche dir weiterhin eine gute Zeit und euch da draußen. Danke fürs Zuhören. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder des MLS-Podcasts auf meinsportpodcast.de. Bis dahin. Tschüss.
Ciao.
Bye.
Ciao.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.